Radio Prag Nachrichten.
Der neue Haushaltsentwurf der tschechischen Regierung sieht mehr Geld für Verkehr und Bildung vor. Präsident Klaus trifft Oppositionsführer Sobotka. Und Fußball, der ehemalige HSVer Fukal verlässt Österreich und kehrt nach Tschechien zurück. Der Kompromisshaushaltsentwurf, den Finanzminister Kalousek nach dem Treffen der Regierungsspitzen am Montag entworfen hat, sieht mehr Geld für Verkehr und Bildung vor. Dies berichteten tschechische Nachrichtenserver am Dienstag. Das Verkehrs- und das Bildungsressort leiten jeweils Minister der Partei der öffentlichen Angelegenheiten, die Kürzungsvorhaben von Kalousek scharf kritisiert hatten. Bei der Erstellung des Haushaltes für das kommende Jahr behelfe sich die Regierung mit 10 bis 15 Milliarden Kronen aus früheren Privatisierungsverkäufen, erläuterte Premier Petr Nečas gegenüber INSCZ. Die Summe entspricht 400 bis 600 Millionen Euro. Staatspräsident Václav Klaus hat Oppositionsführer Bohuslav Sobotka von den Sozialdemokraten am Dienstag auf der Prager Burg zu einem Gespräch empfangen. Neben innenpolitischen Themen ging es vor allem um die Frage, in welcher Form das tschechische Parlament über die geplante Ausnahme von der Grundrechtecharta des EU-Vertrages von Lissabon entscheiden soll. Die Sozialdemokraten würden weiterhin auf einer gesonderten Abstimmung über die Ausnahmeregelung beharren, sagte Sobotka nach dem Treffen mit Klaus. Premier Nečas will hingegen die Abstimmung über die Zusatzklausel mit dem Votum über den EU-Beitrittsvertrag mit Kroatien verbinden. Allerdings ist die Regierung in beiden Fällen auf die Stimmen von den Sozialdemokraten angewiesen. Die Zusatzklausel zum Lissabon-Vertrag hatte Staatspräsident Klaus erstritten. Sie soll Tschechien von der Gültigkeit der EU-Grundrechtecharta entbinden. Klaus hatte dies gefordert, um sein Land vor möglichen Eigentumsforderungen der Sudetendeutschen zu bewahren. Tschechien ist mit der Umsetzung von Verbraucherrechten auf dem Telekommunikationsmarkt im Hintertreffen. Die Europäische Kommission hat deswegen rechtliche Schritte eingeleitet. Prag hatte es zudem versäumt, die Kommission rechtzeitig über die Verspätung zu informieren, bemängelte Brüssel. Neben Tschechien prüft die Kommission noch 19 weitere EU-Länder. Bis Ende Mai sollten in allen 27 EU-Staaten unter anderem der Wechsel des Anbieters bei Beibehaltung der Telefonnummer sowie bessere Kundeninformationen vorgeschrieben werden. In Tschechien soll das entsprechende Gesetz im September erst zur zweiten Lesung im Abgeordnetenhaus kommen. Man bevorzuge die Erstellung guter Regeln vor einem übereilten schlechten Gesetz, begründete ein Sprecher des tschechischen Industrie- und Handelsministeriums. Bei der Suche nach einem Prager Ausstellungsort für den Monumentalzyklus Slawisches Epos von Alfons Mucha hat der Stadtrat eine Empfehlung ausgesprochen. So halten die Stadträte den ehemaligen Reitstall in Prag-Porschelets für einen geeigneten Ort. Die Verwaltung der Prager Burg, zu der das Gebäude gehört, sieht dies jedoch als eine unwahrscheinliche Variante. Bisherige Informationsgespräche hätten kein Ergebnis gebracht, sagte ein Sprecher der Burgverwaltung. Der ehemalige Reitstall ist denkmalgeschützt und müsste für die Ausstellung der 20 großformatigen Bilder von Mucha renoviert werden. Zum Sport, Fußball. Der ehemalige Nationalspieler und frühere HSVer Milan Fukal verlässt Österreich und kehrt in die tschechische Liga zurück. Am Dienstag unterschrieb der 36-jährige Verteidiger einen Einjahresvertrag bei Hradec Králové. Fukal spielte zuletzt beim Kapfenberger SV in der Steiermark. Und abschließend ein Blick auf das Wetter. Am Mittwoch ist es in Tschechien meist bewölkt mit Schauern oder zeitweise Regen. Im Westen des Landes können die Wolken auch dichter sein mit örtlich ergiebigem Niederschlag. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad Celsius, im Südwesten des Landes nur bis maximal 20 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. In unserem heutigen Programm stellen wir Ihnen unter anderem einen tschechischen Künstler vor, der wegen der vor der politischen Wende 1989 in der Tschechoslowakei herrschenden Unfreiheit nach Deutschland emigrierte, sich jetzt aber wieder in Tschechien engagiert. Zum Beginn der Sendung aber hören Sie wie gewohnt das Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Steuerzank. innerhalb der tschechischen Regierungskoalition wird erneut gestritten. Diesmal ums Geld oder genauer gesagt um die Aufstellung des Haushalts für 2012, in dem eine erhöhte Einheitsmehrwertsteuer eine tragende Rolle spielen soll. Und Kampf gegen den Borkenkäfer im Böhmerwald. Doch wie? Schnell und unnachgiebig durch das Abholzen der von ihm befallenen Bäume oder längerfristig und nachhaltig mit ökologischen Methoden? Zu dieser Frage stehen sich derzeit die Verwaltung des Nationalparks Böhmerwald und Umweltschützer unversöhnlich gegenüber. Wir sagen Ihnen, was dahinter steht. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich im Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. Das Treffen der Koalitionsspitzen der drei tschechischen Regierungsparteien am Montag wurde von der Diskussion über die Mehrwertsteuer dominiert. Die Partei der öffentlichen Angelegenheiten, VV, machte ihre Ankündigung wahr und stellte Finanzminister Kalouseks Vorschlag, den Steuersatz für die künftige Einheitsmehrwertsteuer auf 19% anzuheben, zur Diskussion. Über die Verhandlungen informiert sie nun Marco Zimmermann.
Derzeit ist die Mehrwertsteuer in der Tschechischen Republik noch geteilt. Die meisten Waren und Dienstleistungen werden mit 20% besteuert, aber es gibt noch einen reduzierten Satz von 10%, der zum Beispiel bei Büchern, Medikamenten und bei Fahrkarten im öffentlichen Nahverkehr greift. Die Koalition hatte sich früh darauf geeinigt, einen Einheitssteuersatz von 17,5% zu schaffen. Mit den Mehreinnahmen sollte vor allem die geplante Rentenreform finanziert werden. Letzten Donnerstag legte der Finanzminister jedoch seinen Haushaltsentwurf für das nächste Jahr vor und forderte einen Steuersatz von 19%, den die Partei der öffentlichen Angelegenheiten allerdings umgehend ablehnte. Dazu Michael Babák, Abgeordneter der VV-Partei. Dem erhöhten Steuersatz stimmen wir sicher nicht zu. Wir werden in den Verhandlungen der Koalitionsspitzen am Montag versuchen, andere Möglichkeiten durchzusetzen. Dazu gehört zum Beispiel die Erhöhung der Steuern für Firmen und Gesellschaften. Damit konnte sich die VV-Partei am Montag nicht durchsetzen. Trotzdem kam aber Bewegung in die Verhandlungen, denn Finanzminister Kalousek erklärte sich bereit, bei einer Erhöhung auf 19% Ausnahmen für Bücher, Medikamente und Zeitungen zuzulassen. Er bezeichnete die Variante mit 17,5% als wenig ambitiös und begründete eine höhere Mehrwertsteuer wie folgt. Wenn wir zu den höheren Einnahmen aus der Mehrwertsteuer noch die zu erwartende Dividende des Energieunternehmens ČEZ hinzufügen, wird es im nächsten Jahr kein Defizit in der Rentenkasse geben. Mit dem höheren Mehrwertsteuersatz stünden auch mehr Mittel für das Verkehrsministerium zur Verfügung, so Kalousek weiter. Auch damit kam er der VV-Partei entgegen, die sich letzte Woche über Kürzungen im Verkehrs- und Schulministerium beschwerte. Zusätzlich würde das Gesamthaushaltsdefizit sinken, denn die Neuverschuldung läge nur noch bei 95 Milliarden Kronen statt der erwarteten 105 Milliarden Kronen. Der Fraktionsvorsitzende der dritten Koalitionspartei Top 09, Peter Gazdík, brachte dann auch die internationale Schuldenkrise ins Spiel, um für Kalouseks Plan zu werben. Allein von Freitag auf Montag sind die Zinsen für italienische und spanische Staatsanleihen von 4% auf 6% gestiegen. Das ist eine Situation, auf die der tschechische Staat reagieren muss. Das sollte möglichst früh im Voraus geschehen und deswegen müssen wir einen ambitionierten und besseren Plan verfolgen. Die Schulden der öffentlichen Hand zu reduzieren, ist das beste Mittel, um eine Abwertung tschechischer Staatsanleihen zu verhindern. Eine Einigung kam aber am Montag nicht zustande. Weitere Verhandlungen werden am Dienstag bei einem Treffen der für Wirtschaftsfragen zuständigen Minister erwartet.
Ein Beitrag von Marco Zimmermann zum neuesten Streitthema in der tschechischen Regierungskoalition, der höheren Anhebung der künftigen Einheitsmehrwertsteuer als ursprünglich geplant. Und auch in den nachfolgenden Minuten unseres Programms wird weiter forsch gestritten. Im Böhmerwald spitzt sich nämlich der Streit um den Borkenkäfer zu. Seit Ende vergangener Woche verhindern Umweltaktivisten, dass vom Käfer befallene Bäume in einem geschützten Teil des Nationalparks gefällt werden. Die Ökologen werfen der Verwaltung des Nationalparks vor, rund 3000 Bäume fällen zu wollen, obwohl sie keine Genehmigung dafür habe. Mehr über den Streit von Till Janzer.
Jeden Morgen sind sie von Neuem da. Seit 5 Tagen bereits harren Umweltaktivisten am Vogelbach im Böhmerwald aus. Am Donnerstag, als sie noch nicht Wache schoben, wurden vor Ort knapp 100 Fichten gefällt. Mit ihrer Anwesenheit wollen die Ökologen nun Schlimmeres verhindern, wie Jaromír Blaha von der Umweltorganisation Hnutí Duha in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks schilderte.
Hier vor Ort sind mehrere tausend Bäume zum Fällen gekennzeichnet. Falls wir nicht verhindern würden, dass sie gefällt werden, dann würde die Gegend hier, die der Natur überlassen wurde, zu einer einzigen Kahlfläche werden. Das lässt sich nicht vereinbaren mit den Zielen des Nationalparks, in den Kernzonen die Natur mit all ihren Wandlungen zu schützen.
Deswegen halten die Umweltaktivisten den geplanten Holzschlag auch für illegal. Und das, obwohl Umweltminister Chalupa im April das Fällen von borkenkäfergeschädigten Bäumen auch in der sogenannten zweiten Schutzzone des Nationalparks erlaubt hatte. Zu dieser Schutzzone gehört auch die Gegend am Vogelbach. Die Umweltschützer berufen sich in ihrem Protest darauf, dass die Nationalparkverwaltung aber zuvor die Pflicht gehabt habe, die Folgen für Flora und Fauna zu prüfen. Am Dienstagvormittag tauchten sogar Holzfäller am Vogelbach auf. Sie zogen aber weiter und sollen den Presseberichten zufolge gesagt haben, sie wollten keinen Konflikt provozieren. Vor 8 Jahren noch gingen die Umweltaktivisten radikaler vor und hatten sich sogar an die Bäume gekettet. Nun droht die Nationalparkverwaltung, den Ort von der Polizei räumen zu lassen. Doch geschehen ist bisher nichts dergleichen. Im Gegenteil, die Ökologen selbst haben die Polizei gerufen. Von den bisher rund 100 gefällten Bäumen sollen einige überhaupt nicht vom Borkenkäfer befallen sein. Das steht im Widerspruch zum Vorhaben der Nationalparkverwaltung. Diese will geschädigte Bäume beseitigen lassen, um die gesunden zu schützen. Die Umweltschützer lassen die Polizei nun den Tatbestand des illegalen Holzschlags prüfen. In jedem Fall ist ein Ende der Blockade derzeit nicht in Sicht. Unter den Umweltaktivisten von Hnutí Duha ist auch der Zoologe Mojmír Vlašín von der Brünner Masaryk-Universität. Vlašín beschrieb am Montag die Entschlossenheit der Naturschützer.
Wir bleiben hier so lange, bis jemand offiziell den illegalen Holzschlag stoppt. Das kann der Leiter des Nationalparks bzw. die Nationalparkverwaltung sein oder die Umweltinspektion, die Polizei oder ein Gericht. Das kann bis zum Herbst dauern. Falls nötig, harren wir so lange hier aus.
Die Nationalparkverwaltung sieht sich jedoch weiter im Recht. Um die Blockade zu brechen, will sie die Gegend am Vogelbach als Arbeitsplatz definieren, an dem ein Aufenthalt für Unbefugte wegen akuter Gefahr verboten ist. Derzeit verstößt jedoch der Aufenthalt dort nicht gegen Gesetze, wie ein Sprecher der Nationalparkverwaltung erläuterte.
Falls sich die Umweltaktivisten auf dem Gebiet der zweiten Schutzzone bewegen, droht ihnen keine Strafe. Falls sie in der ersten Zone erwischt werden, erhalten sie eine Strafe wie jeder andere auch. Diese Bereiche dürfen nur mit einer Spezialgenehmigung betreten werden.
Vorerst beobachten die Mitarbeiter des Nationalparks lediglich das Geschehen.
Der Janzer informierte Sie über die jüngsten Auseinandersetzungen im Böhmerwald mit einem kleinen, krabbeligen Unruhestifter, dem Borkenkäfer. Das war's für heute in unserem Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Und nun zu unserer heutigen Sendereihe. Miro Pistek ist Designer in Bayreuth. Seit der Wende engagiert er sich beruflich immer wieder auch in Tschechien. So hat er zum Beispiel Golfclubs oder Hotels mit seinen Designermöbeln ausgestattet. Doch Tschechien ist für Miro Pistek mehr als nur ein Markt. Denn der 58-Jährige ist im nordböhmischen Teplice geboren und aufgewachsen. Die Unterdrückung der künstlerischen Freiheit und die Umweltzerstörung in Nordböhmen veranlassten ihn 1980, mit Frau und Tochter nach Bayern auszuwandern. Maria Hammerich-Meyer hat mit Miro Pistek über seine frühen Jahre in der Tschechoslowakei gesprochen. Sie hören eine Wiederholung unserer Sendereihe heute am Mikrofon vom 13. Juni 2010.
Heute am Mikrofon.
Pistek, Ihre Familie lebte im nordböhmischen Teplice. Ihr Großvater hat dort ein traditionsreiches Handwerk ausgeübt, das war die Glasschleiferei. Haben die nachfolgenden Generationen in Ihrer Familie diese Kunst des Glasschleifens weitergeführt?
Opa war tatsächlich Glasschleifer. Alle oder die meisten Männer in der Familie haben mit Glas blasen, schleifen, irgendwie zuarbeiten, was zu tun gehabt. Auf der anderen Seite, die Frauen haben mit Textil was zu tun gehabt. Meine Mama und auch die Oma waren Meisterin in einem Textilbetrieb.
Sie selbst sind dann einen Schritt über das Fach der Gravur hinausgegangen. Sie wollten den Glasschliff nicht nur ausführen, sondern sie wollten auch die Idee, den Entwurf selber liefern, haben in Prag an der Hochschule für angewandte Kunst studiert und sind dann Designer geworden.
Ja, das war ein langer Weg. Ich habe mein ganzes Leben irgendwie was gestaltet. Das war so, dass ich vor dem Studium erst eine Graveurlehre gemacht habe. Die tschechische Glasindustrie hat sich nach dem Krieg unter anderem auch auf eine große Serienproduktion von Blasen im Glas und Verpackungsglasflaschen orientiert. Sie hat auch sehr viele Exportaufträge gehabt, also zum Beispiel damals Coca-Cola Flaschen kamen aus Dubi bei Teplice, und diese Lehre, 3 Jahre, hat mich sehr interessiert. Das war wirklich toll. Dennoch, ich wollte die Dinge, an denen ich arbeiten durfte, am liebsten selber gestalten, und der Weg führt dann schon über eine höhere Bildung, und den Weg bin ich dann gegangen.
Und nach dem Abschluss des Studiums, wie hat sich die Karriere dann weiterentwickelt? Was haben Sie da gemacht?
Dann ging es einfach zum tschechischen Militär. Da war erstmal Schluss mit lustig. Dort habe ich aber sehr schnell begriffen, dass man gestalten kann, auch in extremen Bedingungen. Ich habe etwas für mich, also frei gemacht. Das hat man dort aber gesehen und hat mich gebeten, gestalterische Dinge für das Militär zu machen. Und dann kam ich eine Zeit nach Prag in ein Atelier, das das Verteidigungsministerium betrieben hat. Der Chef war tatsächlich ein Bildhauer, ein Künstler im Rang eines Generals, mit einem Ein-Sterne-General. Das sind interessante Sachen. Ja. Irgendwann schreibe ich mal ein Buch darüber. Wir haben damals unter anderem an Staatsgeschenken gearbeitet. Das bedeutet, wenn der damalige Präsident oder Verteidigungsminister oder vielleicht ein anderer Minister in ein befreundetes Land gefahren ist, dann hatte er vor dem in Auftrag gegeben, eine Büste von Lenin oder Gottwald oder jemanden der führenden Köpfe. Und wir waren dann unter Anleitung unseres Oberboss, die sowas ausgeführt haben. Und es wird Sie vielleicht interessieren, wie wertvoll solche Sachen waren. Meistens war das so, dass es Abgüsse waren. Es war tatsächlich nur ein Guss, und zwar nicht in Bronze wertvoll, sondern in Gips. Um das aber schwer zu machen, haben wir Metallteile reingeworfen und später ist so patiniert, als wäre es Bronze und wertvoll. Also man sieht, die Herren haben sich beschenkt mit wertlosen Dingen, so wie sie uns oft auch Wertloses erzählt haben.
Sie waren kreativ, Sie wollten eigene Ideen umsetzen in der Tschechoslowakei als Künstler. Wie haben Sie das erlebt?
Dieses Atelier hat mir viel bedeutet. Erstmals kam ich aus dem Kampfverband heraus. Das war sehr gut. Zweitens konnte ich mich technisch und technologisch weiterbilden und habe vernünftige professionelle Arbeit geleistet mit zweifelhaften Inhalten. Gleichzeitig aber konnte ich nach meiner Arbeitszeit mit den Materialien eigene Sachen machen, und selbstverständlich habe ich noch gemalt und modelliert. Und diese Dinge, die frei entstanden sind, die habe ich ausgestellt auf Ausstellungen. Einer der Gründe, warum ich heute nicht mehr in Tschechien lebe. Wir haben viel Arbeit geleistet und viel Idealismus als Künstler reingebracht. Und am Vorabend kamen ein oder zwei Herren in Trenchcoat, haben sich die Ausstellung ausgeschaut, und dann haben sie mit ihren Zeigefinger auf Bild A und Skulptur B gezeigt. Und die sind dann bitte gleich zu entfernen. Und nach Diskussionen, die wir selbstverständlich geführt haben oder es zumindest versucht haben, hieß es, wenn Sie nächstes Mal überhaupt noch gefragt werden wollen, dann nehmen Sie jetzt alles raus und verlassen Sie bitte jetzt diese Räume. Manchmal haben wir gesagt, alles ist zu dunkel, es ist nicht genug rote Farbe drin, oder es ist nicht positiv, oder es entspricht dem Geist des Sozialismus nicht. Und das war schon sehr bitter.
Also eine Art willkürlicher Machtausübung über die Künstler, wo man gar nicht genau wusste, warum die jetzt so entscheiden, sondern das war einfach Machtausübung.
Das kann man so sagen. Das waren Herren, die sich auch nie vorgestellt haben. Wir wussten also nicht, war das ein Teil der Stasi oder waren das Kulturbehörden? Auf keinen Fall waren das gebildete Kollegen oder Kunstkritiker. Das waren keine Fachleute.
Ist dann das Fass für Sie eines Tages übergelaufen und Sie sind 1980 dann zusammen mit Ihrer Frau und Ihrer kleinen Tochter nach Bayern geflohen. Wie sind Sie nach Bayern gekommen?
Das war nicht so, dass wir über den Zaun geklettert sind, aber der Entschluss reifte. Einer der Gründe, außer Kunst und persönliche Belange, war ein ökologischer Grund. Das mag man sich so nicht vorstellen, aber die Stadt Teplice ist vergleichbar mit der Größe und Anlage von Bayreuth. Etwa 80.000 Einwohner, das Erzgebirge so wie hier, das Fichtelgebirge, ungefähr die gleichen Höhen. Teplice eine Kulturstadt, eine Kurstadt. Man hat aber dieses Nordböhmen zu einer Industrielandschaft und einer Energie- und Chemielandschaft ausgebaut. Zig Kilometer lang sind die Braunkohlereviere gewesen mit offenen Schächten, mit sehr viel Smog-Auswirkung. Die Chemie hat sich dort angesiedelt, wo auch die Energieindustrie war. Das heißt, am Ende haben wir so ein schlechtes Lebensklima gehabt, dass unsere Kinder die ersten Zähne ohne Zahnschmalz hatten. Wir haben keine Daten bekommen, die handfest waren. Später hat man sie ja dann gehabt. Aber wir haben gesehen, dass Kinder und nicht nur unseres in Freundeskreisen eine Woche in der Schule oder in der Krippe waren und dann eine Woche krank zu Hause, weil die Belastung halt ganz hoch war. Das war einer der ganz wichtigen Gründe, denn das Gebiet auch innerhalb von Tschechien durften wir nicht verlassen. Wir konnten nicht woanders aussiedeln, zumindest wurde uns das so gesagt. Ich habe mir eine Arbeit in České Budějovice, Budweis, gesucht und nachdem ich mich dort mit dem Arbeitgeber, sag mal heute, geeinigt habe, hat er sich entschuldigt und gesagt, ach, Sie kommen ja aus Nordböhmen, da darf ich Sie ja gar nicht einstellen. Weil wenn das alles machen würden, dann würden Sie alle diese Region verlassen. Und das war ein wesentlicher, natürlich auch politischer Grund.
Und als Sie dann nach Bayern kamen, da waren Sie ja in der Situation, dass Ihre Mutter Sudetendeutsche war. Dann hatten Sie eigentlich einen leichteren Start als viele andere Auswanderer in Bayern, nicht?
Das habe ich dann später zur Kenntnis genommen und war sehr glücklich darüber. Meine Frau und ich dachten eigentlich, wenn wir es in den Westen schaffen, ist es noch nicht ganz klar, ob wir in Deutschland oder in Bayern bleiben dürfen. Wir haben aber das große Glück gehabt, dass die deutschen Behörden den Pass meiner Mama so gedeutet haben, dass ich dann automatisch nach der Mutter Deutscher bin und somit war das erledigt und ja, Sie sprechen jetzt mit einem Deutschen.
Und mit diesem Beitrag zu heute am Mikrofon sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.